Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Vortrag heute hier. Wäre ganz nett, wenn ihr jetzt noch ein ganz bisschen in die Mitte rutschen könntet, weil der Saal ist sehr, sehr voll, dass wirklich noch alle Platz finden heute.
Also ich sehe da noch einen freien Platz, ich sehe da noch freie Plätze. Wenn einer links neben euch ist, bitte einen nach links rutschen.
Ja, dann begrüße ich recht herzlich die Isabel, die den zweiten Vortrag heute halten wird. Die Isabel kommt aus Berlin, ist Diplom-Informatikerin und ist aktiv in der Apache Software Foundation und der Free Software Foundation und wird uns jetzt den Vortrag halten über Elasticsearch für Einsteiger. Viel Spaß.
Guten Morgen, Dankeschön für die Einführung. Dann kann ich die Slide ja fast skippen, wer ich bin und warum ich euch heute was über Elasticsearch erzähle. Software Engineer bei Elasticsearch, Mitglied Apache Software Foundation, Gründer von Apache Mahout, Arme hoch, wer Apache Mahout kennt. Einer? Immerhin. Gründer von der Berlin Buzzwords, alles zum Thema Suche, Skalierbarkeit, verteilte Berechnungen, 700-Mann-Konferenz immer im Sommer in Berlin. Wenn also jemand eine Ausrede braucht, um zu seinem Chef zu gehen, kauf mir mal bitte ein Ticket nach Berlin. Einfach da ein Ticket kaufen. So, Elasticsearch in drei Worten. Suche ist für Datenanalyse und ist verteilt und ist lizenziert unter der Apache Software Lizenz V2. Ich habe einen Background, Konferenzen zu organisieren, Meetups zu organisieren und ich habe den Ruf, normalerweise dieses Mikrofon zu nehmen, da hinzugeben und dann darf jeder sich mal kurz vorstellen. Wenn ich mir den Raum so angucke, sind wir da nicht fertig, bis der Vortrag durch ist, deswegen machen wir das heute mal nicht. Ich möchte trotzdem wissen, wer vor mir sitzt. Wer von euch war schon mal frustriert mit der Suche einer Webseite? Jeder. Ja, sehr schön, dachte ich mir. wer war schon mal verloren in Logging-Informationen und hat sich gefragt, wieso ist jetzt dieser dämliche Rechner ausgegangen und ich habe keine Ahnung. Gut. Wer hat schon mal von Lucene gehört? Okay, gut. Elasticsearch? Ich habe mal die alten Logos da unten rechts hingepackt. Es gab da so ein Logo-Hiccup, deswegen das links oben ist neuerdings das neue. Logsash, das gleiche Logo-Mix-up. Wer hat schon mal was von Logsash gehört? Hälfte ungefähr, goodie. Nur als Ausblick, irgendjemand Hadoop, Flink, Spark, okay, sehr schön. So, das heißt, ich kann die ersten Slides relativ schnell drüber skippen. Was meine ich, wenn ich sage Suche? Ich meine damit definitiv nicht den Index am Ende des Buches. Ich meine auch nicht den Index einer MySQL-Datenbank. Wo finden wir überall Suche? Ich habe da mal GitHub als Beispiel genommen, weil GitHub Elasticsearch unten drunter nutzt. Habe mal nach Clojure gesucht. Das, was wir da sehen, ist eine Suchbox, in der wir eine unstrukturierte Suchanfrage haben. Das ist einfach nur ein Begriff, den suchen wir in unseren Dokumenten. Was gibt uns die Seite zurück? Sie gibt uns eine strukturierte Antwort zurück. An der Seite zum Beispiel, das wird meistens genannt als Facetten. Bei uns heißt es neuerdings Aggregationen. Es gibt Produkte, die nennen das Drilldowns. Es gibt andere, die nennen das Numeric Values. Einfach nur Felder und dann gezählt, wie oft dass der entsprechende Suchterm in diesem Feld vorkam. Was haben wir noch? Was kann so eine Suchmaschine noch? Die Suchmaschine kann Highlighting, das heißt, sie stellt einfach in einer anderen Farbe den Suchbegriff in dem Snippet dar, wo der Suchbegriff da gefunden wurde. Es gibt meistens eine Unterstützung für Pagination, das heißt, ich habe Suchergebnis Seite 1, 2, 3 und kann dann da durchskippen. Es gibt meistens eine Unterstützung für unterschiedliche Sortieralgorithmen, entweder nach Best Match oder nach Most Recently Edited oder nach irgendeinem bestimmten numerischen Wert, zum Beispiel Größe, Preis, wie auch immer. So, Elasticsearch kann uns bei diesen ganzen Use Cases offensichtlich helfen, wenn GitHub das einsetzt. Wie komme ich gleich dazu? Zum Thema, wenn ich ein Open-Source-Projekt einsetze in meinem Unternehmenskontext, möchte ich persönlich eigentlich auch wissen, wie wird dieses Projekt entwickelt und wer steht dahinter per Community oder per Governance. Deswegen ganz kurzer Abriss, wie das bei Elastic aussieht. Es steckt eine Firma dahinter, die nennt sich Elastic. Also auf dem Papier Elasticsearch GmbH und Elasticsearch Limited etc. Offizielles Brand ist Elastic.co. Elasticsearch selber ist ein Projekt, ein Open-Source-Projekt unter Apache-Software-Lizenz. Die Entwicklung dieses Projektes wird hauptsächlich finanziert von Elastic.co, ist Venture finanziert. Das ist eine Firma, die wurde 2012 von den Gründern und Autoren von Elasticsearch gegründet, finanziert sich über Support für Elasticsearch. Wenn man also Fragen hat zu dem Projekt, wenn man das in seinem Kontext einsetzt, kann man einen entsprechenden Vertrag mit uns schließen. Finanziert sich durch Trainings und finanziert sich durch proprietäre Erweiterungen. Das Ganze ist insofern aus dem Management-Perspektive nicht unspannend, weil es ein verteiltes Team ist. Die Entwickler sind hauptsächlich im Homeoffice tätig, haben meistens einen Open-Source-Background und kommunizieren hauptsächlich nur remote. So viel zum Thema, was steckt dahinter aus Management-Perspektive. Wenn wir jetzt mal richtig die Ärmel hochkrempeln und technisch werden, wie fangen wir an mit Elasticsearch? Wir laden uns das Ganze einfach runter. Es kann ein Target-Z sein, wir vertreiben aber auch RPM- und Deb-Pakete, die sind dann ein bisschen schöner integriert in das System. Ich habe hier mal auf das Target-Z zurückgegriffen, packen das aus, starten unter /bin/Elasticsearch einfach den Server und dann können wir schon loslegen. Was heißt loslegen? Wir haben eine REST-API, das heißt, wir können zum Beispiel mit curl einfach eine URL aufrufen. Wenn wir ein Dokument indexieren wollen, wollen wir das Dokument in den Index reinbringen, deswegen nehmen wir die PUT-Methode. Nehmen die URL, unter der das Dokument später erreichbar sein soll. Dokument selber wird JSON-formatiert reingegeben. Das heißt, ich gebe da nicht irgendwelchen Garbage rein, sondern das muss schon ein JSON-formatiertes Dokument sein. Wenn ich das Dokument wieder raushaben möchte, nehme ich ganz normal HTTP-GET, greife auf die URL zu, bekomme das Dokument wieder zurück. Alles prima. Wenn ich das Dokument updaten möchte, wieder PUT-Methode, URL aufrufen, anderen Titel angeben, wird das Ganze ausgetauscht. Das sind natürlich üblicherweise nicht so einfache JSON-Dokumente, wo wir einfach nur Key und Value haben, sondern das können strukturierte Sachen sein. Die ID an der Stelle ist ein String, Published On ist ein Datum, Featured ist ein Boolean, Tags ist ein Array und Also ist entsprechend ein strukturiertes Subelement. Das, was passiert, wenn wir Elasticsearch überhaupt nichts über unser Dokument verraten und über die Struktur verraten, ist, dass es versucht, diese Struktur zu erraten, basierend auf dem, was es sieht. Wenn das erste Dokument also ein Key hat namens ID und dahinter kommt was, das sieht definitiv nicht aus wie eine Zahl und auch nicht wie ein Datum, dann denkt es, okay, das ist ein String. Packen wir jetzt als String da rein. Und so geht es dann entsprechend durch. Das Datum wird erkannt und entsprechend als Datum indexiert. Ich habe am Anfang gesagt, das Ganze ist eine Suchmaschine. Bis jetzt sieht es nur aus wie ein Key-Value-Store. Es gibt auch eine Such-API, das heißt, ich gehe auf die /search auf den entsprechenden Endpunkt, gebe eine Query ein nach dem Token Welcome und bekomme alle Dokumente zurück, die dieses Token aufweisen. Eine kleine Exkursion, wie funktioniert so eine Suchmaschine eigentlich? Jeder kennt hoffentlich noch Bücher. Am Ende eines Buches haben wir einen Index. Der Index hat am Anfang auf der linken Seite der Spalte die entsprechenden Terme, auf der rechten Seite die Seiten im Buch, wo diese Terme zu finden sind. Nichts anderes haben wir in der Suchmaschine. Auf der linken Seite haben wir die Terme. Auf der rechten Seite haben wir die Dokumente, in denen diese Terme vorgekommen sind. Mehr ist es nicht. Ein kleines bisschen mehr ist es, denn wenn so ein Dokument reinkommt, selbst wenn das Dokument schon vorformatiert ist in JSON-Format, dann haben wir vermutlich dort trotzdem Einträge drin, die Volltext sind. Wie gehen wir mit dem Volltext um? Wir erkennen, das ist textueller Content. Dieser Content wird aufgeteilt in einzelne Terme bzw. Tokens. Dafür gibt es einen sogenannten Tokenizer. Der geht zum Beispiel her und sagt, okay, immer wenn ein Leerzeichen kommt, dann sind das offensichtlich getrennte Worte. Wenn wir jetzt mal genauer überlegen, Chemnitzer Linux-Tage, wollen wir das wirklich getrennt indexieren oder wollen wir das als einen Term drin haben? Das heißt, da müssen wir schon ein bisschen mehr Logik reinpacken. Als nächstes gibt es einen Token-Filter. Kann sein, dass wir bestimmte Tokens nicht indexieren wollen, entweder weil es sowas wie der, die, das ist, was sowieso nicht Aussagegehalt hat. Danke. Kommt davon, wenn man den Vortrag normalerweise auf Englisch hält und dann meaning, wie auch immer. Jedenfalls, wenn wir jetzt mal weiterdenken, so Stoppwörter. wenn man die alle rausfiltern, dann gibt es da einen schönen Spruch, der heißt Sein oder nicht sein. Sein oder nicht sein. Das sind alles drei Worte, die wir normalerweise rausfiltern würden. Das heißt, dieses schöne Zitat könnten wir nicht finden. Das heißt, auch da müssen wir uns was überlegen. Letzten Endes wandern diese Tokens dann in den Index, werden gespeichert und können gesucht werden. Wenn wir jetzt interessiert sind, wie diese Tokenisierung und diese Filterung genau aussieht, dann gibt es eine API dazu. In Lucene, sowohl in Lucene als auch in Elasticsearch, nennt sich das Modul, was diese Filterung übernimmt, ein Analyzer. Es gibt eine Analyzer-API, ist wieder eine schicke REST-API. Ich kann da sagen, okay, tokenisiere mir mal mit diesem bestimmten Tokenizer einen entsprechenden Text. Bekomme eine entsprechende Antwort zurück von der Suchmaschine, die mir sagt, okay, das sind die Tokens, da ist der Anfang und das Ende und entsprechend ein Typen dazu. Da haben wir das Ergebnis von This is a Test. Wir haben ganz oben, Moment mal, das hat doch sowas Schönes. Ganz oben haben wir das Token Sys, als nächstes haben wir das Token Is. Wo fängt es an, wo hört es auf, was ist es? Welche Position hat das in dem Stream gehabt, stand an zweiter Stelle und so weiter. Das heißt, ich kann an der Stelle einfach ausprobieren, wie funktioniert das, filtert mir das wirklich das raus, was ich raushaben möchte, oder wird Chemnitzer Linux-Tage gesplittet, obwohl ich das eigentlich gar nicht haben möchte. Ich habe das Ganze jetzt erklärt am Beispiel von Text. Lucene kommt zusätzlich noch mit Support, numerische Werte sehr effizient zu speichern, sodass ich sehr gut darauf suchen kann. Das gleiche für Datumsangaben, Booleans. Es gibt seit der demnächst zu releasenden Lucene-Version auch gute Unterstützung für geografische Punkte, also Geokoordinaten und entsprechende Shapes. Da ist im letzten halben Jahr sehr viel getan worden, damit ich mit Geodaten besser im Index umgehen kann. Ich hatte erwähnt, dass das sogenannte Mapping automatisch erfolgt, wenn ich meinem Index keine Hilfe gebe. Natürlich kann ich dem Index sagen, okay, an der Stelle kommt ein Artikel rein, der hat die Eigenschaft, da ist ein Titel drin, der Titel ist vom Typ String. An der Stelle nutzt mal bitte den Analyzer für Französisch, weil der sieht vielleicht ein bisschen anders aus als der für Deutsch. Warum ist der unter Umständen anders? Das, was so ein Analyzer auch macht, ist, Worte auf ihren Wortstamm zurückzuführen. Das heißt, der Tag und die Tage, die werden alle auf einen Wortstamm zurückgeführt, sodass ich entsprechende Treffer in meinen Suchergebnislisten haben möchte. Da sind die Regeln, die das bestimmen, wie diese Zurückführung funktioniert, natürlich sprachabhängig, das muss ich an der Stelle dann angeben. Okay, gehen wir mal zu etwas komplexeren Queries. Wir nehmen mal ein paar Beispieldokumente, wir indexieren Produkte in einen Produktindex. Produkte haben einen Namen, haben einen Preis, haben einen Typ und haben eine Beschreibung. Haben wir mal reingepackt, Milka-Schokolade, eine andere Milka-Schokolade, Lindt-Schokolade, Haribo-Bärchen. Ja, ich hatte irgendwie jede Menge Knabberkram auf meinem Schreibtisch, als ich das Beispiel ausgedacht habe. So, ganz einfache Query. Query, Match-Query, wir suchen in der Beschreibung nach Confectionery Company. Match-Query heißt, das, was wir da drin stehen haben, das wollen wir auch im Dokument wiederfinden. Wir können auch sagen, wir wollen nicht eine einfache Match-Query, sondern wir wollen eine Match-Phrase. Dann wollen wir wirklich ein Dokument, in dem steht Confectionery Company, und zwar direkt hintereinander. Wenn wir nur Match-Query haben, dann ist das im Grunde genommen nur, irgendwo muss Confectionery stehen, irgendwo muss Company stehen, ist mir vollkommen wurscht wo. Ja. Wir können das Ganze etwas komplizieren, können daraus eine Bool-Query machen. Okay, ich möchte, es muss unbedingt Schokolade sein, es sollte nicht im Preisrange von 10 bis 20 sein, aber es sollte Confectionery Company in meinem Resultat drinstehen. Das heißt, unsere Queries hier an der Stelle sind wieder als JSON-Dokumente ausgedrückt. Ich packe die wieder über die entsprechende REST-API rein. Es gibt auch eine entsprechende Query, einen entsprechenden Endpoint, wo wir nicht die JSON-Repräsentationen nehmen müssen, sondern es wird direkt, wer sich damit auskennt, das wird auch direkt die Lucene Query Syntax exposed, sodass man die auch nutzen kann. Ganz ehrlich, ich finde das, auch wenn es ein bisschen Wirbis ist, besser zu lesen. Okay, wir können das Ganze noch ein bisschen komplizieren, nehmen Aggregations. Wir erinnern uns an unser GitHub-Beispiel, da hatten wir auf der linken Seite ganz unten die entsprechende Facettierung. Der Begriff Clojure wurde gefunden in so und so vielen Projekten von Programmiersprache X, so und so viele Programmiersprachen von Projekt Y. Wie realisieren wir sowas? Wir realisieren sowas über sogenannte Aggregations. Und zwar wollen wir auffacettieren nach dem Feld Name. Die Facetten sollen sortiert sein nach Preis und zwar absteigend. Und was wir darstellen wollen, ist der durchschnittliche Preis. Wenn wir die Query so wie sie ist abschicken an unsere Beispieldokumente, bekommen wir so eine Buckets zurück. Okay, wir haben Produkte, Name Haribo, Durchschnittspreis ist 30. Produkte Typ Lind, Durchschnittspreis ist 30. Milka, ebenfalls 30. Ist jetzt Zufall, weil die Dokumente entsprechend ausgewählt sind, würden entsprechend andere Werte sonst stehen. Okay, wir erinnern uns wieder an unsere GitHub-Seite. Wir hatten die Treffer tatsächlich gelb hinterlegt. Wie würden wir sowas umsetzen? Wir würden die Highlighting-API nehmen. Wir würden unsere Query wieder abschicken. Hier eine Match-Query zum Thema Company. Wir definieren, in welchen Feldern wir ein Highlighting haben wollen, und zwar nur in der Description. Nur in der Beschreibung wollen wir den entsprechenden Token gehighlightet haben. Hier bekommen wir wieder unsere ganz normalen Ergebnisse, können die auf der Webseite darstellen. Unten drunter kommt so ein kleiner Snippet, Highlight. Und da hinten geht dann der Dings nicht weiter. Irgendjemand sieht da bestimmt das Wort EM. Alles, was damit eingefasst ist, ist sozusagen das Keyword, was gematcht wurde. So, ich werde jetzt auf die Query-Sprache nicht weiter eingehen, weil die ist riesengroß. Es gibt einen Guide dazu, der das Ganze erklärt. Ich möchte nur ein paar Sachen highlighten, die spannend sind. Guckt euch mal Significant Terms an. Eine spezielle Aggregation, die findet ungewöhnliche Terme in einem Set. Was meint das? Es gibt ein schönes Beispiel bei uns auf dem Blog zum Thema Kriminalität in London. Hat einfach nach Stadtbezirken in London gefiltert, was sind so typische Arten von Kriminalität, die ich in Zentrallondon finde oder die ich in den äußeren Bezirken finde. Da wird einfach geguckt, okay, ich nehme mir alle Ergebnisse aus Zentrallondon. Was ist jetzt an Zentrallondon anders als an dem ganzen Rest? Das ist das, was mir eine Aggregation namens Significant Terms gibt. Es gibt Geo-Aggregations, zum Beispiel gegeben Geopunkte. Finde mir mal eine Bounding Box, die alle diese Geopunkte, die in meinem Suchresultatset enthalten sind, selbst enthält. Ich kann Aggregationen auch hintereinander schalten, das sind Aggregationen von Aggregationen. Was ich auch machen kann, ist Queries im Index speichern und für ein Dokument, was ich an den entsprechenden Endpoint schicke, rausbekommen, welche Query zugeschlagen hat. Wo ist das spannend? An der Stelle, wo ich irgendwelche Trigger setzen möchte, wenn, keine Ahnung, der Preis von Produkt Y über einen bestimmten Threshold geht, dann möchte ich eine Nachricht bekommen. An der Stelle würde ich sowas nutzen. Und es gibt noch jede Menge mehr. Okay, muss ich jetzt unbedingt immer Körbe nutzen, um mit dem Ding zu kommunizieren? Nee, muss ich nicht. Es gibt eine Java-API, klar, ist irgendwie ein Java-Programm, aber dadurch, dass das Ganze eine REST-Schnittstelle hat, gibt es Unterstützung von Elasticsearch selber supportete Clients für JavaScript, Groovy, .NET, PHP, Perl, Python, Ruby, von der Community entsprechend mehr. Das heißt, ich kann mir da einfach nur eine Library runterholen in meiner gewohnten Umgebung damit umgehen. Okay, ich hatte versprochen, dass das Ding verteilt ist und nicht nur auf meinem kleinen Laptop läuft. Es läuft auf dem kleinen Laptop, keine Angst. Okay, das ist unser Index. Per Default wird dieser Index geteilt in 5 sogenannte Shards. Das heißt, alle Dokumente, die wir da indizieren, landen in einem von diesen 5 sogenannten Shards, auf Deutsch Scherben. Per Default hat das Ding eigentlich eine Replika. Das heißt, es gibt von jedem Dokument im Index gibt es nochmal irgendwo eine Kopie. Wenn sozusagen einer der Indexe wegfliegt, dann habe ich die Kopie noch. Warum ist das irgendwie spannend, dass man die Anzahl dieser Shards und dieser Replikas einstellen kann? Anzahl der Shards bestimmt, wie viel kann ich in dem Index speichern, weil ein so ein Shard, ein so ein Ding, kann ich auf einen Rechner packen. Ich kann die alle 5 in einem Rechner laufen lassen, ich kann aber auch einfach 5 Rechner nehmen, auf jeden Rechner einen so einen Shard packen, entsprechend die Speicherkapazität dieser 5 Rechner zusammen bestimmt, wie viel ich insgesamt in den Index reinbekomme. Plus, je mehr Shards ich habe, umso mehr Rechner habe ich, umso mehr kann ich parallel in den Index reinschreiben. Replikas heißt eine komplette Kopie von diesem Ding. Warum sollte ich Replikas haben? Naja, auf der einen Seite, wenn ein Rechner wegfliegt, dann fliegt nicht der ganze Index weg. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass die Lesezugriffe rausskaliert werden können, weil ich kann entweder zu dem einen Rechner gehen, um was rauszulesen, oder zu dem anderen. Okay. Gibt eine entsprechende API, mit der ich per Default-Einstellung habe ich 5 so eine Shards. Diese Anzahl muss ich setzen, bevor ich anfange zu indexieren. Das heißt, wenn ich die hochsetzen möchte oder runtersetzen möchte, heißt das, dass ich nochmal neu indexieren muss. Was ich zur Laufzeit ändern kann, ist die Anzahl der Replikas. Wenn ich jetzt einfach einen Rechner hier stehen habe und möchte noch einen zweiten Rechner zu so einem Elasticsearch Cluster hinzufügen, dann nehme ich einfach einen zweiten Rechner, packe den ins gleiche Netzwerk, mach nochmal, bin Elasticsearch Start, fährt der zweite hoch, fragt ins Netzwerk, hallo, ich gehöre zum Cluster XYZ, wo ist noch jemand, der zu diesem Cluster gehört? Sagt jemand anders, ja, ich gehöre da auch dazu. Schwupp, haben wir einen Elasticsearch Cluster. Macht total viel Spaß, wenn wir aber in Produktion vergessen, den Default-Namen des Elasticsearch Clusters zu ändern. Ist total witzig. Dann kommen da nämlich lauter Entwicklerrechnungen dazu. Also immer schön den Clusternamen ändern. Ne? Okay, jetzt haben wir 5 Shards, 2 Replikas, 3 Replikas etc. Wie sieht das tatsächlich aus? Wir fangen mal mit einem Knoten an, haben unseren Produktindex, haben da die 5 Shards drauf. Noch ist der Cluster gelb, weil per Default haben wir festgestellt, wir wollen mindestens eine Replika haben. Wir haben aber nur einen Rechner, also geht nicht. Gelb heißt, ich kann da suchen, es ist alles da, ist alles super, aber wir haben es nicht mit der Sicherheit da, wie wir es eigentlich haben wollen, also mit der Anzahl Replikas, die wir haben wollen. Fügen wir einen Knoten hinzu, indem wir nochmal Elasticsearch auf einem anderen Knoten starten. Schwupp, werden die Replikas assigned. Jetzt wird es ein bisschen spannender, wir starten noch einen Knoten. Jetzt fängt das Ding an zu balancen. 2 von diesen sogenannten Primary Shards landen hier drüben. Eine von diesen Replikas landet hier. Und schon haben wir 3 Knoten, alles schicki verteilt. Wie viele Shards brauche ich eigentlich? Wie viele Replikas brauche ich? Sollte ich konfigurieren, wie die Dokumente geroutet werden? Oder wollen wir das lieber Elasticsearch überlassen? Wie verteile ich eigentlich diese Indizes? Und wie verteile ich Primary versus Replika? Wie dynamisch kann ich denn skalieren? Ganz ehrlich, zu vielen diesen Antworten ist die Antwort Default Config und alles ist gut. Das Einzige, worüber man nachdenken möchte, ist am Anfang die Anzahl Shards, die man hat. Es gibt einen Sondercase im Logging-Fall. Okay, ich habe 5 Shards. Ich möchte mindestens eine Replika haben. Ich habe heute relativ viele Log-Files und ich möchte den Index rotieren. Die übliche Empfehlung dafür ist, mach für jeden Tag einen Index auf. Dann kannst du nämlich die Indizes tageweise weglöschen hinten dran. Du kannst vorne neu anfügen, hinten löschst du weg. Wenn das nicht allzu viele Log-Messages sind, die da reinkommen, dann haben wir ziemlich schnell ziemlich viele, jeder Chart ist ein Lucene-Index, haben wir am Ende ziemlich viele Lucene-Indizes auf den Rechnern rumliegen und das Ganze explodiert. Das heißt, wenn man diese Rotation drin hat, möchte man überlegen, ob man nicht vielleicht doch mit einem Chart auskommt oder vielleicht mit 2. Ansonsten ist meine Empfehlung eigentlich immer erstmal Default-Config ausprobieren, bevor man irgendwas daran ändert, tatsächlich messen, ob man wirklich was ändern muss. Wir bekommen ganz oft Anfragen, Ja, ich habe hier genau diesen Use Case. Sagt mir mal, wie viele Maschinen ich brauche. Sorry. Die Antwort ist meistens, it depends, und meistens ist die Antwort erstmal ausmessen und gucken, wie es sich wirklich verhält, weil tatsächlich jeder Use Case komplett anders ist. Wie viele Reads habe ich, wie viele Writes habe ich, wie viele Messages kommen pro Tag rein, kommen sonntags mehr rein als montags, kommen Weihnachten mehr rein als irgendwie im Sommer, oder es ist komplett anders. Das heißt, meistens ist die Empfehlung wirklich, man kommt nicht ums Messen rundherum. Ist in dem Fall relativ, ist nicht ganz so kostenintensiv wie vielleicht bei anderen Projekten, weil es ist sehr schnell aufgesetzt, es ist auch sehr schnell ausprobiert, es ist auch sehr schnell auf einer Entwicklermaschine mal ausprobiert und geguckt, wie es wirklich performt. Okay. Wenn wir jetzt aber immer noch Angst haben vor der ganzen Konfigurierei, wir können das auch übernehmen. Es gibt Elasticsearch as a Cloud Service, angeboten von Elasticsearch, ist ganz normal in der Cloud gehostet. Wir kümmern uns darum, dass das Ding immer up ist und immer läuft, und ihr habt dann die schicke API. Muss man nicht, kann man. Ich habe versprochen, es gibt noch ein paar Erweiterungen dazu. Wenn ich jetzt so an meine üblichen Manager bei meinen alten Arbeitgebern denke, dann waren die von REST-APIs und JSON-Dokumenten nie so doll begeistert. Fanden die nie so witzig, wenn die das in Slide-Deck sahen. Es gibt Kibana. Kibana ist auch Open Source, auch Apache-Lizenz. Einfach starten. Kibana sagen, wo die Elasticsearch-Instanz hängt. Und dann macht der Kibana sowas aus den Daten. Also, sprich, entsprechend schöne Dashboards, entsprechend schöne Graphen, ohne dass man da mehr machen muss. Ich skippe da jetzt einfach mal über die normalen Beispiele drüber. Da sind auch entsprechend Geo-Dashboards drüber, wo man schön visualisieren kann. Ich kann mich noch entsinnen, ich habe für Nokia hier Maps mal gearbeitet vor einigen Jahren. Wir haben uns die Finger gebrochen, um sowas hinzukriegen. Und da ist es echt wirklich ziemlich zügig. Einfach Aggregation drüber bringen und die Visualisierung auf der linken Seite, rechten Seite steht. Entsprechend auch ein Balkendiagramm, was man gerne möchte. Wenn wir jetzt ganz viele Logdaten haben, mit denen wir was machen müssen, jeder, der schon mal Logdaten gesehen hat, weiß, Timestamp-Format X, Timestamp-Format Y, Timestamp-Format Z, und die meiste Zeit verbringt man damit, die Timestamps zu normalisieren. Ich sehe da einen Nicken. Es gibt sowas wie Logstash, das kann das super schön übernehmen, und dann haben wir die alle in einem Format da, wo wir sie haben wollen, und können sie vergleichen. Alles total cool. Okay, wir haben aber nicht nur einen Rechner, sondern vielleicht verteilt und ganz viele Instanzen, müssen das alles irgendwie zentral shippen zu unserem Elasticsearch Cluster. Gibt es ein neues Projekt, nennt sich Beats, sind relativ leichtgewichtig. Der beliebteste Beat bis jetzt, oder einer der beliebtesten, ist tatsächlich der Top-Beat. Was macht der Top-Beat? Der führt Top aus und gibt das Ergebnis nach Elasticsearch. Man glaubt nicht, wie beliebt das ist, wenn man einen großen Cluster hat, einfach mal Top an einer Stelle für alle Rechner zu haben und sich nicht einloggen zu müssen. Es gibt kommerzielle Add-ons, die machen dann sowas wie, wir brauchen Security. Unsere Engineers haben sich überlegt, Encryption in Flight, Encryption on Disk, was wollten die Kunden? Wir wollen eine Login-Box. Ja, könnt ihr auch haben. Geht auch. es gibt Watcher, mit Watcher kann man Alerting einstellen, sprich einfach, wenn Preis über Threshold geht, schick mir bitte irgendwie ein Alert. Marvel kommt frei für die Entwicklungsumgebung zu einem relativ billigen Preis für die Produktionsumgebung. Elasticsearch monitort sich selber. Ist Marvel im Grunde genommen. Das heißt, innerhalb von einem bestimmten Intervall, 10 Minuten, 20 Minuten, einfach mal alle so Metriken bezüglich der Gesundheit des Elasticsearch Clusters selber, wird in Elasticsearch wieder reingesteckt, sodass ich gucken kann, ob alles schicki war, wie die Indexierung der Dokumente verlaufen ist, etc. pp. Okay, um mal zusammenzufassen und noch Zeit für Fragen zu lassen. Ich selber habe einen Background hauptsächlich ursprünglich gehabt, viel bei Hadoop. Im Vergleich ist Elasticsearch total trivial, um damit anzufangen. Es läuft zügig auf so einem Laptop. durch die REST API habe ich sehr schnell ein lauffähiges, zeigbares System aufgesetzt. Das ganze Ding wächst aber mit den entsprechenden Anforderungen. Das heißt, neue Rechner hinzufügen, skaliert weiter. Das Ganze hat eine sehr, sehr mächtige Fulltext-Suche, dadurch, dass unten drunter Lucene steckt. Es hat aber auch sehr gute Tools für Daten- und Log-Analyse. Ich habe irgendwann mal einen Vergleich gemacht. Mein Background ist bei Mahout, macht Machine Learning, Recommendations etc. Wie kann ich Recommendations mit Elasticsearch machen? Movielens-Datensatz genommen, rein indexiert. Auf diesen, naja, im Vergleich zu Amazon sind es Treudaten, aber im Vergleich zu einem Out-of-the-Box Mahout-Recommender waren die Ergebnisse vergleichbar. Das heißt, ich habe einfach nur noch ein Tool da unten drunter, muss mich nicht mit irgendwelcher großartiger Konfiguration auseinandersetzen und das Ding tut. Entsprechend wäre meine Empfehlung heute, wenn man mit einer Datenanalyse fängt und man hat noch nicht das riesengroße Datacenter, fangt mit Elasticsearch an, guckt, wie weit ihr kommt. Es ist erstaunlich, wie weit man damit wirklich kommt, durch die Möglichkeit, mehr Knoten hinzuzufügen und dadurch größer zu skalieren. Damit wäre jetzt noch mindestens eine Viertelstunde für Fragenzeit. Ja?
Kannst du was sagen zu Elasticsearch versus Solar? Wie würdest du das
bewerten? Elasticsearch versus Solar. Bin relativ lange bei der Lucene-Community, kenne noch die Solar-Community relativ gut. Wenn du dir die Communities anguckst, dann steckt Solar unter der Apache Software Foundation. Das heißt, du hast per se eigentlich das Ziel, dass du eine diverse Community hast. Und nicht nur einen Vendor dahinter. Bei Elasticsearch hast du momentan noch einen Vendor dahinter. Lizenztechnisch nimmt sich nichts, es ist gleich. Verteilung merkt man oder merkte, als ich das letzte Mal auf Solar geguckt habe, habe ich noch mitgekriegt, okay, bei Elasticsearch ist diese ganze Verteilung und Distribution von Anfang an reingedacht. Bei Solar war sie damals noch oben drauf gepackt. Wie das seit einem Jahr habe ich nicht mehr drauf geguckt, von daher selber nochmal vergleichen, wie es aussieht. Das Gesicht sieht nicht so zufrieden aus. Wie ist denn dein Vergleich? Oder auf was genau hast du denn abgezielt? Okay. Vom Anfang her, ich würde im Moment mit Elasticsearch anfangen. Klar, das ist mein Background, das ist logisch. Ich habe beide Projekte in der Vergangenheit einsetzen müssen. Ich bin damit relativ schneller zu was gekommen, was ich zeigen kann und was eine durch Kibana eine API hat, die ich zeigen kann. Was eine Use Case, Fulltext-Suche oder Log-Analyse? Okay. Hauptsächlicher Use Case?
JSON-artige Daten strukturiert, irgendwie zugreifen können. Also versuchen zugreifen können, wie du das geschildert hast.
Leider
auch sehr viele numerische Daten.
Es geht trotzdem super mit Elasticsearch. Meine Empfehlung wäre, du kannst beides ausprobieren, fang damit mal an, du wirst relativ schnell zu einem Ergebnis kommen.
Und natürlich verteilt eben Terabyte.
Ja, dann da. Weitere Fragen? Ja.
Ich habe noch eine Frage zu dem Schurkoperator. Du hast ein Beispiel mit Schokolade bei den Tor-Complex Queries gehabt und da war mir der Unterschied zwischen Must und Should nicht ganz klar.
Must muss unbedingt drin sein, Should sollte drin sein, wenn es nicht drin ist, ist es nicht so schlimm.
Okay, und Ergebnisse, in denen der Ausdruck bei Should drin ist,
sind weiter oben.
Ja.
Genau. Dahinter war vielleicht noch, ja?
Wissen die Charts, teilen die sich automatisch auf die Nulls auf? Also,
ja.
Fünf Charts hat und fünf Nulls, ist jeweils ja. Einer auf einem
Null. Es gibt eine entsprechende. Okay, die Frage war eine automatische Chart-Verteilung, ob die sich, wenn wir fünf Charts haben, fünf Charts und fünf Knoten, ob die sich automatisch auf die fünf Knoten verteilen. Es gibt eine Chart-Distribution-Policy, wenn du Replika 0 hast, bin ich mir sicher, dass das auf allen fünf landet, ansonsten müsste ich nochmal in den Code gucken. Ja?
Da gab es zum Beispiel mit den Produkten. Man könnte ja, also wie ich es verstanden habe, man muss halt einen Pfad bestimmen, wo man dann etwas reinspeichert. Gibt es auch, also entweder tut man dann zum Beispiel diesen Elk-Stacker drauf, also installiert man, und dann hat man dann eine Applikation, die futtert einfach nur Daten rein. Und dann kann man halt wieder nicht mehr wirklich Übersicht, was jetzt alles drin ist, mit deinem Befehl, diesen ganzen Index, also was für,
ja,
was
für Dinge? Die Frage war, kann ich mir anzeigen lassen, was in dem Index drin steckt? Ja, kann man. Okay. Es gibt entsprechend Endpoints, mit denen du dir die Indizes auflisten kannst. Es gibt eine Match-All-Query. Genau. Du kannst dir auch zum Beispiel das Mapping der entsprechenden Indizes anzeigen lassen. Das ist ganz interessant, wenn du das dieses Default-Mapping verwendet hast. Das ist das, was ich für die Beispiele immer gerne mache. Ich packe einfach die Produkte rein, meistens wird es schon funktionieren. Üblicherweise funktioniert es nicht so, wie ich es gerne möchte. Das heißt, es gibt pro Index dann zum Beispiel auch ein Endpoint-Mappings und dann kriege ich alles raus, was da Potenzial drin stecken könnte. Genau. Es geht um die Integration von MediaWiki und Elasticsearch, funktioniert definitiv, steckt nämlich unter Wikipedia drin, drunter, sowohl Elasticsearch als auch MediaWiki. Für bestimmte Wikis gibt es schon Integrationen, frag mich jetzt bitte nicht nach den Namen und nach den Plugins, da muss man gucken. Bei MediaWiki bin ich mir relativ sicher, dass es da was gibt. In dem Moment, wo du eine SQL-Datenbank drunter hast, es gibt per Logstation JDBC-Connector, dann kannst du einfach deine Datenbank in Elasticsearch reinpumpen und kannst da reingucken. Das wäre da dann der Weg. Sonst noch Fragen? Ja?
Kann Elasticsearch relativ sinnvoll in den Umfeld benutzen? Also da einfach so aus, als Fehler.
Die Frage war Elasticsearch und Hadoop. Es gibt entsprechende Hadoop-Konnektoren. Du speicherst den Index nicht in Hadoop, sondern der landet immer noch nativ auf der Platte, einfach weil es schneller ist. Du kannst aber auf die Daten in Hadoop zugreifen und die in Elasticsearch reinpumpen. Also es gibt entsprechende Plugins, da steckt Kostin dahinter. Der kennt sich auch super mit der Hadoop-Community aus, packt auch sämtliche Bug-Reports, die wir in Hadoop finden, upstream, sprich da gibt es einen entsprechenden Austausch. Das funktioniert. Mhm. Ja?
Wie sieht das aus mit Geo-Verteilung? Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Replika in Amerika und in Europa 1.
Geo-Verteilung. Es gibt Tribe-Nodes. Da kann man das machen. Die übliche Empfehlung ist, wenn du einen Elasticsearch-Cluster hast, möchtest du den eigentlich in einem Datacenter haben. Weil stell dir vor, du stellst da eine Query hin, möchtest relativ schnell eine Antwort haben, dann sollten die schon irgendwie relativ nah beieinander sein. Gibt für den Austausch gibt es aber entsprechende Unterstützung.
Okay. Was heißt Unterstützung?
Guck dir mal Tribe Notes an. Ja? Gibt es Websuchmaschinen, die auf Basis von Elasticsearch funktionieren? Ja, es gibt. Wir hatten GitHub als Running Gag. Wir können aber mal gucken. Wenn ihr Internet habt, einfach mal Elasticsearch und Case Study eingeben, dann kriegt ihr raus, dass nicht nur wer das einsetzt, sondern auch in welchem Umfeld, mit wie vielen Dokumenten, mit wie vielen Rechnern. Ganz nettes Beispiel Berlin, SoundCloud setzt ein, GitHub setzt ein, Wikipedia setzt ein, gibt viele, viele andere. Große Nachrichtenseiten setzen es ein. Was immer spannend ist bei den Case Studies, ist dazu rauszufinden, ob das Ganze eingesetzt wird nur für die Log-Analyse oder wirklich für die Public-Facing-Seite. Und das kriegt man dann über die Case Studies raus. Noch eine Frage? Ja.
Ich habe eine Frage bezüglich des Use Cases. Ist es möglich, hier auch unstrukturierte Daten, die in speziellen Formaten vorliegen, also PDFs, Word-Dokumente, Excel und was ich was auch immer mache, irgendwie.
Die Frage ist nach Indexierung von unstrukturierten Daten in PDF und Word-Dokumenten. Jein. Es gibt bei Apache ein Projekt, das nennt sich Tika. Das holt einfach den Text aus diesen Dokumenten raus und es gibt eine Verbindung Tika zu Elasticsearch, das heißt, man kann den Text, den man da rausgeholt hat, dann wieder nach Elasticsearch indexieren und kann die Dokumente entsprechend durchsuchen. Nativ kannst du nur JSON-Dokumente in Elasticsearch reinpumpen. Sonst noch Fragen? Ja.
Also nicht unbedingt ganz zu Elasticsearch, sondern zum Elb. Blogs reingibt, dann würde zum Beispiel so diese Twitter ja selber schreiben. Mhm. Also nicht, also, ich meine, eigentlich sind das ja immer die gleichen Twitter, also jeder macht ja quasi dasselbe an Gibt es da nicht irgendwie so schon vordefinierte
Sachen? Die Frage ist nach vordefinierten Logstash-Filtern. Das hört sich für mich so an, wie das müsste es geben. Ich müsste aber jetzt selber suchen. Weil mein Background ist weniger im Logstash-Bereich. Aber bin mir ziemlich sicher, dass es zum Beispiel für Apache Logfiles irgendwo vordefinierte Suchfelder gibt, klar. Können wir.
Könnten Sie da dabei sein?
Das klingt zu offensichtlich, als dass es da nicht. Gut. Wenn sonst keine Fragen weiter sind. Dankeschön.